bin Nancy Großmann, Sommeliere im Grill Royal in Berlin und heute nehme ich euch mit auf eine kleine Reise in die Toskana. Genauer gesagt ins Herz des Chianti Classico. Zu einem Ort, der für viele Weinliebhaber fast schon magisch ist. Ein Weingut, das für Eleganz, Präzision und Seele steht. Isole Iolena. Wenn man durch die Hügel des Chianti Classico fährt, zwischen Olivenhainen, Zypressen und kleinen Steinhäusern, dann versteht man, warum dieser Landstrich so viele Winzer inspiriert hat. Hier, unweit des Ortes Barberino Val d'Elsa, liegen die beiden einst getrennten Anwesen Isole und Olena, die später zu einem einzigen Weingut zusammengewachsen sind. Seit den 50er Jahren gehört dieses Gut der Familie De Marchi. Aber die eigentliche Geschichte von Isole und Olena, die den Wein besonders macht, beginnt mit Paolo De Marchi. Paolo ist ein Winzer alter Schule, aber mit einem unglaublich modernen Geist. Er kam in den 70er Jahren nach Isole Iolena und fand ein Land vor, das wunderschön, aber ungeschliffen war. Und er hat angefangen, es zu formen. Behutsam, mit Geduld, mit dem tiefen Verständnis dafür, dass Wein immer zuerst Ausdruck des Bodens ist und erst danach des Menschen. Was ihn auszeichnet, ist diese stille Besessenheit vom Detail. Paolo war nie jemand, der sich mit dem Gut genug zufrieden gibt. Er hat die Böden studiert, die alten Reben gepflegt, den Ertrag reduziert und Schritt für Schritt den Charakter des Terroirs freigelegt. Und das mit einer Konsequenz, die man in jedem seiner Weine schmeckt. Sein Ziel war nie, den lautesten oder modernsten Chianti Classico zu machen, sondern den ehrlichsten. Ein Wein, der erzählt, woher er kommt. Und genau das tut der Chianti Classico von Isole Iolena. Er ist pur, klar, lebendig. Er duftet nach roten Früchten, nach getrockneten Kräutern, nach Erde und Sonne. Und er hat diese unglaubliche Balance zwischen Kraft und Eleganz. Und dann ist da natürlich der Ceparello, Paolos großer Wurf, sein Herzenswein, ein reinsortiger Sangiovese. In einer Zeit entstanden, in der es fast schon ein Tabu war. Denn damals galt, ein Chianti musste verschnitten sein. Paolo hat das anders gesehen. Er wollte zeigen, dass Sangiovese allein groß genug ist, um Weltklasse Wein zu sein. Der Ceparello war also ein Statement, ein Akt der Überzeugung, fast schon des Mutes. Und heute ist er längst eine Legende. Ein Wein von unglaublicher Tiefe, der die Kraft und Energie der Rebsorte einfängt, ohne je schwer zu wirken. Ein Wein, der leise spricht, aber lange nachhallt. Was mich persönlich an Isole Iolena so fasziniert, ist diese unaufgeregte Größe. Es ist kein Weingut, das mit Glamour glänzt oder laut über sich spricht. Es ist ein Ort der Ruhe, der Besonnenheit und der tiefen, fast demütigen Liebe zum Wein. Paolo De Marchi hat über Jahrzehnte bewiesen, dass Tradition und Innovation sich nicht ausschließen müssen. Er hat gezeigt, dass wahre Größe im Wein nicht in der Wucht liegt, sondern in der Balance. Nicht im Prestige, sondern im Charakter. Heute führt sein Sohn Luca De Marchi das Erbe fort. Mit derselben Leidenschaft, mit demselben Sinn für Präzision und Geduld. Und so lebt der Geist von Isole Iolena weiter. In jeder Flasche, in jedem Jahrgang, in jeder Erinnerung. Vielleicht ist das Schönste an Weinen wie diesen. Sie sind nicht nur Getränke, sie sind Geschichten über Familien, über Böden, über Zeit und sie erinnern uns daran, dass die größten Dinge oft die leisesten sind. Isole Iolena, ein Stück Toskana, das man schmecken kann. Und ein Wein, der uns zeigt, dass Leidenschaft, Geduld und Liebe zum Detail immer ihren Weg ins Glas finden.
Willkommen zurück zu Sommelier on Tour.
Heute tauchen wir ein wenig tiefer in die Kunst von Isole Iolena ein. In das, was in Gläsern geschieht, wenn Geschichte auf Gegenwart trifft. Der Ceparello 2022 ist mehr als ein Wein. Er ist das Gedächtnis einer Rebsorte. 100% Sangiovese, gewachsen auf Galestro- und Kalkböden. Durchlüftet von Winden, die über San Donato spielen. 18 Monate in französischer Eiche gereift, ein Jahr in der Flasche veredelt, straff und seidig, kräftig und klar. Daneben der Chardonnay 2023, ein Wein, der zeigt, dass die Toskana keine Grenzen kennt. Die Trauben stammen aus höheren, nach Nordosten ausgerichteten Parzellen. Der Kalk verleiht ihnen Rückgrat. die Barrix ihre Tiefe. Das ist kein Burgunder, sondern eine Hommage an das eigene Terroir. Zitrus, Haselnuss, Stein. Chardonnay pur. Chardonnay komplett neu gedacht. Gemeinsam zeigen sie, was Emmanuel Roland eine Empathie zwischen Mensch und Landschaft nennt. Handwerklich, nicht heroisch, groß im Understatement. Herzlich willkommen zu Sommelier on Tour, dem Podcast, bei dem wir die interessantesten, spannendsten und außergewöhnlichsten Winzer, Weingüter der Schlumberger Gruppe präsentieren, erklären und versuchen damit zu faszinieren. So wie in dieser Episode mit Isole Olena, repräsentiert durch keinem geringeren als Emmanuel Roland. In diesem Showcase würde ich gerne ein bisschen tiefgründiger fragen. Und was mich wahnsinnig interessiert, also neben euren großartigen Rotwein habt ihr einen legendären Chardonnay-Weinberg, der bereits 1983, als noch kaum jemand daran gedacht hat, gepflanzt wurde. Und ihr seid dort weitergegangen, ihr habt allein 5 verschiedene Klonselektionen angepflanzt. Hast du einen Favoriten? Macht das überhaupt Sinn? Kann man jetzt nach 40 Jahren überhaupt noch feststellen, dass es unterschiedliche Klone sind?
So, yeah, we started to plant Chardonnay in 1983 and we still have that vineyard. It's a 3-hectare. Also ja, wir haben angefangen, Chardonnay im Jahr 1983 zu pflanzen und wir haben immer noch diesen Weinberg. Es sind 3 Hektar, also kommt die Hälfte unseres Chardonnays immer noch aus dem ursprünglichen Weinberg. Galestro, typisches Galestro, aber mit mehr Kalk. Anteil darin, all diese Faktoren zusammen ergeben den perfekten Ort für unseren Chardonnay. Also können wir keine anderen Chardonnay pflanzen, weil wir keine anderen Orte wie diesen haben. Alle unsere Chardonnay-Weinberge sind eine Mischung aus verschiedenen Klonen. Sagen wir, dass wir 3 Lieblingsklone haben, aber ja, wir haben früher 5 gepflanzt. 5 Klone ausgewählt, aber wir mischen im Weinberg. Im selben Weinberg mischen wir alle, weil alle etwas anderes zum Wein beitragen. Also, wir haben immer noch verschiedene Klone und wir werden auch in Zukunft verschiedene Klone verwenden. Wir arbeiten tatsächlich sehr an der Unterlage, weil auch das ist etwas, das niemand... niemand spricht über die Unterlage. Aber die Unterlagen sind heute wirklich wichtig, weil mit dem Klimawandel brauchen wir verschiedene Unterlagen und wir suchen nach derjenigen, die am besten zu unserem Terroir unter diesen Bedingungen heute passt. The one that best suits in our terroir with this condition today.
Was ist der Unterschied zu traditionellen, zu euren bisherigen Unterlagsreben bzw. Wurzelstöcken? Ist es die Art des Wassermanagements? Ist es die Tiefe, wie tief die graben können? Ist es das Wachstum? Ist es die Resistenz? Oder was macht die besonders?
Yes. Yes, you know, the rootstock is the connection between the soil. Ja, ja, wissen Sie, der Wurzelstock ist die Verbindung zwischen dem Boden und tatsächlich der Pflanze direkt durch die Wurzeln. Und wir brauchen wirklich, wir schauen zuerst einmal später oder längere Reifung Wurzeln. Das macht wirklich den Unterschied. Und auch natürlich, wie tief gehen die Wurzeln in den Boden, das Wassermanagement der Wurzeln. Und all diese Faktoren zusammen ergeben uns die Vorstellung, welchen Klon von Unterlage wir verwenden können. Und auch die Fähigkeit des Unterlagsreben, die Mineralität des Bodens zu managen. Es gibt Unterlagen, die sehr gut in einem Lehmboden funktionieren, aber dieselbe Unterlage funktioniert vielleicht nicht so gut auf einem sehr felsigen Boden, wie wir ihn auf unserem Galestro des Anwesens haben. Also vor 40 Jahren war das nicht so. Vor 40 Jahren hatte man 5 Unterlagen und musste zwischen diesen 5 wählen. Aber heute haben wir viele, wir haben mehr, viele verschiedene Unterlagen. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, an denen wir arbeiten, angefangen bei der Bodenbewirtschaftung bis zum Weinberg. Auswahl bei der Pflanzung und dann das Weinbergmanagement während des gesamten Lebens eines Weinbergs und dann die Entscheidungen, die wir treffen auf der Weinherstellungsseite. Aber das Wichtigste ist, dass all diese Entscheidungen getroffen werden, um den Stil der Weine in Isola Olena zu bewahren und die Vision, die wir hier in Isola Olena von unseren Weinen haben, aufrecht zu erhalten. We have here in Isola Olena of our wines.
Wann magst du diesen Chardonnay am liebsten? Also direkt, wenn er auf den Markt kommt? Oder vielleicht mit einer Reife von 2, 3, 4 Jahren? Oder vielleicht richtig gereift mit 10, 20, 30 Jahren?
Honestly?
Ehrlich gesagt hoffe ich, dass in 10 Jahren dieser Chardonnay besser sein wird als jetzt. Das ist eigentlich unser Ziel. Aber ich liebe es, wenn ich diesen Chardonnay trinke, vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem er herausgebracht wurde. Dieser hier ist heute noch sehr jung, aber jetzt schon schön zu trinken. Aber ich denke wirklich, dass das Beste von diesem Chardonnay in ein paar Jahren und auch später kommen wird.
So later.
Um es vielleicht noch einmal zusammenzufassen. Die größte Veränderung bei euch im Weingut wird die gezielte Auswahl und das Handling der Unterlagsreben sein.
Dieser Teil mit dem Unterstock ist sehr wichtig für uns. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es etwas ist, das massiv die gesamte Qualität der Trauben in den nächsten 40 Jahren verändern kann.
Und das finde ich so spannend, weil eigentlich keiner darüber redet. Jemand, der sich tiefgründig mit der Materie beschäftigt, redet vielleicht über Klonselektionen. Manche vielleicht über Rebsorten, über Piwis. Aber über die eigentliche Verbindung von der Rebe mit dem Boden, nämlich den Unterlagsreben, spricht kaum jemand. Und ja, es wird in der Zukunft immens wichtig werden.
Exactly, and it's so important. Schlechte Dinge, die passieren. Sie reden alle nur über Erträge und Rebsorten oder was auch immer. Du weißt schon, Blätter oder was auch immer. Aber niemand spricht über den Wurzelstock. Ja, es gibt eine Verbindung zwischen den Genen und allem anderen. Genau. Und es ist so wichtig. Und ich bin wirklich ich verstehe den Grund nicht wirklich, weil die Leute nicht über Unterlagen sprechen. Ich meine, alle Pflanzen brauchen Wurzeln und die Wurzeln sind der wichtigste Teil der Pflanze. Wenn die Wurzeln gesund sind, dann kann die Pflanze richtig wachsen und in besserer Qualität wachsen. Wenn die Wurzeln nicht gut sind, wird die Pflanze und natürlich die Früchte nicht so gut sein. Und ich meine, es ist so entscheidend, aber niemand spricht darüber. Wahrscheinlich ist es interessanter, über die Klone, die neuen Klone von, ich weiß nicht, Chardonnay zu sprechen.
I think that we have plenty of clones of Chardonnay.
Und ich denke, es ist wahrscheinlich ein Prozess, es ist eine Entwicklung, es ist eine neue Erkenntnis und wiederum ein Zeugnis dafür, wie tiefgründig eigentlich eure, also die allgemeine Weinwelt ist und wie viel es zu lernen, wie viel zu entdecken gibt. Und wenn man zurückdenkt, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hat man noch über Böden geredet, vielleicht über Barrique-Ausbau. Dann irgendwann fing man an, über Klone zu reden oder über Gärtemperaturen. Also man ging tiefer in die Materie rein. Und heutzutage redet man über Unterlagsreben. Und ich finde es großartig, dass ihr eure Erkenntnis mit anderen teilt, weil so kann man sich gegenseitig bereichern und kann einfach immer einen Schritt weiterkommen. Für uns Sommeliers ist es manchmal ganz spannend, mitzuerleben, wie komplex eure Welt ist, wie ihr eigentlich up-to-date sein müsst, wie ihr Dinge verändern müsst und das aber in einer sich ganz langsam bewegenden Materie. Weil bei euch braucht ja alles 5 oder 10 oder 20 Jahre, bis es endlich richtig diese Früchte trägt, die ihr haben wollt.
Exactly. Because Genau, weil wir heute nicht mehr, wir sind nicht mehr in der gleichen Situation wie vor 40 Jahren. Also muss jede Entscheidung, die wir treffen, anders sein im Vergleich zu der Entscheidung, die wir vor 40 Jahren getroffen haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, denn es ist sehr wichtig, diese Erinnerung zu bewahren. Es ist wirklich wichtig, den Fokus und unsere Konzentration auch auf die vergangenen 40 Jahre zu richten, um besser zu verstehen, wie man handeln und auf diesen Klimawandel reagieren kann. Also, es ist eine Kombination aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, um die Zukunft zu gestalten. Past, present and future. To build the future.
Eine Sache, die ich mir auch unglaublich kompliziert vorstelle, ist die Vorstellung der Kunden. Also der Weinliebhaber. Nimm zum Beispiel ein Schiaparello. Jeder hat einen ganz bestimmten Geschmack im Sinn auf der Zunge und es gibt aber Veränderungen im Weingut, mit dem Klima. Aber ihr müsst versuchen, im Rahmen dieser Wandlung trotzdem diesen Geschmack oder zumindest diesen Qualitätsanspruch, den jeder vom Schiaparello erwartet, in der Flasche zu präsentieren. Das muss eine wahnsinnige Herausforderung sein.
Absolut. Und spreche über den Schiaparello. Schiaparello ist in Isola Olena ein wirklich großartiges Beispiel dafür, wie wir alles an die neuen Bedingungen anpassen werden, die wir haben, an die neuen Trauben, zu den neuen Eigenschaften der Sangiovese-Trauben, die wir haben. Weil wir wirklich hart an dieser Seite arbeiten. Wissen Sie, Schiaparello ist die Auswahl der besten Trauben des Sangiovese, des gesamten Anwesens.
Of Sangiovese, of the entire estate.
Also Schiaparello entsteht im gesamten Weingut und nicht in einer einzelnen Lage.
As I told you, we have 42 hectares. Wie ich Ihnen sagte, haben wir 42 Hektar Sangiovese rund um die beiden Weiler Isola und Olena. Und aus diesen 42 Hektar Sangiovese müssen wir jedes Jahr die besten Trauben auswählen. Das bedeutet, dass wir im Grunde keinen Schiaparello-Weinberg haben. Wir haben den Stil, die Vision in unserem Kopf und basierend auf dem Jahrgang und dem Klima jedes einzelnen Jahrgangs wählen wir verschiedene Parzellen aus, um die besten Früchte zu erhalten, um Schiaparello zu kreieren. Und das bedeutet, dass wir uns jedes Jahr an das Klima anpassen und das ist sehr respektvoll, meiner Meinung nach respektvoll für das Klima, respektvoll für den Boden, für Sangiovese, für die Sorte. Und dann, um den besten Ausdruck von Sangiovese zu haben, sind wir den Weinherstellungsprozess und den Reifungsprozess anzupassen, um den Stil beizubehalten, für den Schiaparello bekannt ist. The style that Schiaparello is known for.
Und sind das dann jedes Jahr die gleichen Lagen, aus denen der Schiaparello selektiert wird? Also habt ihr Top-Lagen, die dann immer dafür verwendet werden? Oder wird jedes Jahr alles komplett neu gemischt und ihr schaut sich, wie die einzelnen Lagen sich entwickeln und entscheidet dann, welche Partien in diesen Wein selektiert werden?
Exactly. We can genau. Wir machen das tatsächlich. Jedes Jahr machen wir diese Auswahl der besten Sangiovese-Trauben und dann führen wir die Vinifikation jeder Parzelle separat durch.
Separately,
um nach der Gärung auswählen zu können, ob ein Teilstück die richtige Qualität hatte, um Schiaparello zu werden oder nicht. Also halten wir jedes Parcel separat, dann nach einem Jahr Reifung in französischen Eichenfässern sind wir in der Lage, wirklich die Mischung von Ceparello zu kreieren und um wirklich die endgültige Auswahl zu treffen. Um Ceparello zu machen, haben wir einen Prozess, einen sehr langen Prozess, der im Weinberg beginnt und in der Reifungszone endet, wo wir dann die endgültige Mischung erstellen. Also ja, Ceparello ist kein einzelner Weinberg.
Is not a single vineyard.
Und wie kann ich mir sowas vorstellen? Also kann sowas durchs Jahr komplett variieren und sich verändern? Sprich, dass ihr im Juni zum Beispiel sagt, oh, diese Partie entwickelt sich gerade ganz hervorragend, das könnte ein Kandidat sein. Später bei der Lese sieht es vielleicht ganz anders aus und bei der Entwicklung im Fass ist es nochmal was ganz anderes. Also seid ihr da ständig in der Beobachtung und am Abwägen, am Abschätzen oder gibt es da schon frühe Tendenzen, die für euch ganz klar signalisieren, das wird dieses Jahr die Partie für den Ceparello?
Ja, in a way, it's like that. Weinberg, wir begannen im August die Reifung zu beobachten und wir beginnen unsere eigene Karte zu erstellen von Ceparellos Parzellen jedes Jahr und Ende September und Oktober, wenn Erntezeit ist, bestätigen wir oder ändern unsere Meinung, wir ändern unsere Auswahl, weil natürlich der September der letzte Monat der Reifung ist und der wichtigste. Also alles könnte sich von einem Datum zum anderen ändern. Aber ja, wenn wir dann im September oder im Oktober ernten wir machen die Gärung und danach gehen wir in die Fässer und bleiben ein Jahr in den Fässern. In diesem Jahr beurteilen wir den Wein nicht, weil wir wissen, dass der Wein ein Jahr braucht, um sich zu entwickeln. Und nach einem Jahr probieren wir alle Fässer und wählen die Fässer aus, die noch zu Ceparello werden. Und zu diesem Zeitpunkt erstellen wir die Mischung und dann mit der endgültigen Mischung gehen wir weitere 6 Monate in Eichen, französische Eichenfässer für den letzten Teil der Reifung. Aber das ist die endgültige und die Mischung ist bereits fertig. Also ja, wir haben eine große Auswahl in Ceparello.
Selection in Ceparello.
Habt ihr seit 1980 jedes Jahr in Ceparello abgefüllt oder gab es einige Jahre, die aufgrund des Wetters oder der Entwicklung nicht abgefüllt wurden?
Since 1980 we produce. Seit 1980 produzieren wir jedes Jahr Ceparello, aber das liegt daran, dass Ceparello jedes Jahr die Auswahl der besten Sangiovese-Trauben ist. Also haben wir jedes Jahr die besten Sangiovese-Trauben und auch wahrscheinlich die Menge der produzierten Flaschen, die Menge der Jahre.
Exactly. This is exactly the situation. I mean, we
im Durchschnitt produzieren wir 45.000 bis 50.000 Flaschen Ceparello, aber das ist der Durchschnitt. Aber ich kann Ihnen schon sagen, dass wir mit dem Jahrgang 24 weniger produzieren werden, weil wir einen schwierigen Jahrgang hatten. Wir haben eine strengere Auswahl getroffen, weil wir wirklich ein hohes Qualitätsniveau beibehalten wollen. Also haben wir weniger Trauben, weniger Parzellen ausgewählt, aber wir sind sehr zufrieden damit, weil wir genau vor einer Woche haben wir alle Fässer des Jahrgangs 24 verkostet und die Entwicklung des Weins ist wirklich, wirklich, wirklich interessant und wirklich gut. Also 2022 war ihr erster vollständiger Jahrgang mit Ceparello.
Really, really, really interesting and really good.
Also die Natur hat dich direkt auf eine harte Probe gestellt. Ich glaube, das war dein erstes Jahr. Du bist im September 2023 im Weingut eingetroffen, soweit ich weiß, oder?
In August, August 23, yes.
Im August? Ja, August 2023. Ja, das war mein erster Jahrgang, 23. Ich betrachte auch 22 tatsächlich als mein Baby, weil die Reifung und die Mischung, die wir gemacht haben, also betrachte ich es auch als mein Baby, das 22, das, was ich gerade in meinem Glas habe, tatsächlich. Aber 23 war mein erster Jahrgang, 24 war der zweite, also lerne ich jedes Jahr noch viel dazu.
So, I am still learning a lot every year.
Das kann ich mir vorstellen. Und wir haben den 22er, den 2022er jetzt im Glas.
The 22 is...
Und dann haben wir den 2022 Ceparello. Ja, der 2022, lass uns darüber sprechen. Der 2022 ist ein weiterer schwieriger.
Heiß und trocken, nicht warm. Es war wirklich heiß in diesem Jahrgang. Trocken, weil wir keinen einzigen Regentropfen zwischen dem 1. Mai und der 3. Augustwoche hatten. Das bedeutet 4 Monate ohne Regen und es ist viel Zeit ohne einen Tropfen Regen. Und selbst in solch einem trockenen Jahrgang und heißen Jahrgang haben wir einen wunderschönen, wunderschönen Wein mit sehr frischem Geschmack. Natürlich kann man den Jahrgang spüren. Man kann spüren, dass es ein starker Jahrgang war aus klimatischer Sicht, weil die Tannine dunkler sind. Der ganze Geschmack ist mehr auf schwarze Früchte, auf dunkle Noten. Aber selbst unter diesen Bedingungen haben wir eine schöne Säure, eine schöne Mineralität, die vom Boden kommt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig für uns, um die Persönlichkeit des Sangiovese in unserem eigenen spezifischen Terroir ins Glas zu bringen.
In our own specific terroir.
Hat sich der grundlegende Stil seit 1980 verändert? Oder anders gefragt, würden wir jetzt eine Flasche aus den 80er oder aus den 90er Jahren öffnen? Würdest du ein Ceparello erkennen? Würdest du Parallelen sehen? Sind Dinge gleich geblieben? Und was hat sich verändert?
You can feel, yeah. Yes, yes. Ja, ja, man kann fühlen, dass Ceparello, der Stil von Ceparello, immer noch derselbe ist. Und es ist sehr einfach zu erklären, weil die Weinberge dort sind, der Boden ist dasselbe, die Weinberge sind dieselben, also sagen uns die Trauben ehrlich gesagt, welcher Stil es ist. Dann machen wir im Prozess einige kleine Schritte, um eine bessere Interpretation der Trauben zu haben. Ich meine, wir arbeiten sehr hart an der Auswahl des Holzes, Auswahl unseres Lieferanten für die Fässer und das Holz für Ceparello. Jetzt verwenden wir nur französische Eiche, die aus dem zentralen Teil, den zentralen Wäldern Frankreichs kommt.
Das bedeutet Vogelsen, Allier, Drancy
und wir haben größere Fässer, also nicht mehr 100% Barrique, sondern heute haben wir 50% Barrique und wir haben auch Tonneau und 15 Hektoliter Fässer. Tatsächlich, im Durchschnitt sind es 15, zwischen 10 und 20 Hektoliter Fässer.
Und das ist dann, aber wir haben diese Entscheidung getroffen, von 100% Barrique zu größeren Fässern zu wechseln, weil wir weniger Sauerstoff brauchen und wir brauchen weniger Holz im Wein haben, weil wir mit dem Alkoholgehalt, der heute höher ist als vor 40 Jahren, die Extraktion der Tannine aus dem Holz schneller
ist, um also 18 Monate Reifung in Holz, in Eiche beizubehalten. Wir haben uns entschieden, größere Fässer zu verwenden. So haben wir weniger Tannine aus dem Holz, aber gleichzeitig. Also es ist eine Entscheidung, um zu die wir gemacht haben, um uns anzupassen, um den Weinherstellungsprozess an die neuen Bedingungen, an die neuen Eigenschaften der Trauben anzupassen und dann den Stil des Weins zu respektieren, den wir in Isola Elena hatten. Also ändert sich der Stil nicht. Wir passen den Prozess an, um den Stil beizubehalten. Das ist sehr wichtig.
The process in order to maintain the style. This is very important.
Was natürlich total spannend ist, ist zu erfahren, wenn du den Wein probierst, worauf achtest du zuallererst? Ist es die Farbe? Ist es die Nase? Ist es der Gaumen? Ist es die Struktur? Sind es die Aromen? Also wenn du den Wein jetzt probierst, du müsstest ihn beschreiben. Wie würdest du diesen Wein beschreiben?
I would describe it as ich würde es als einen sehr ausgewogenen Ceparello beschreiben. Der Duft, die Aromen in der Nase sind dunkel, aber auf der frischen Seite der dunklen Früchte. Ich meine, es ist keine Marmelade, es ist einfach Brombeeren, Blaubeeren, eine schöne, sehr schöne Reifung, aber man kann die Frische der Früchte hier spüren und es sind keine schweren, schwarzen Aromen.
Das sind leichte und frische, schwarze Fruchtaromen
und ich liebe es auch, wenn ich es probiere, wenn ich es trinke. Ich mag wirklich die Tannine, glatt sind sogar mit dem Klima, das wir in diesem Jahrgang hatten.
Und der Wein ist sehr lang im Abgang, in der Post. Ja, Aftertaste.
Der Nachgeschmack ist Wahnsinn. Also diese Präsenz, die so unglaublich lange auf der Zunge ist. Und was ich eben so spannend finde, er ist nicht schwer. Also er macht die Zunge nicht müde, sondern er verbleibt einfach dort. Du schmeckst ihn, das sind jetzt bestimmt schon 30, 40 Sekunden und er kommt immer wieder und wieder und wieder und bekommt eine Vielschichtigkeit, die großartig ist. Und was ich daran mag, ist auf der einen Seite eben diese spektakuläre Nase, wo ich genau weiß, ich bin in der Toskana, ich habe Sangiovese, aber es ist kein vergleichbarer Sangiovese. Es ist eine ganz, ganz eigene Interpretation dieser Rebsorte in einem ganz eigenen Aromenkleid, die aber wiederum ganz typisch ist. Also die Faszination liegt bei mir bei diesem Wein in der Erkennbarkeit, in der Typizität, in der Herkunft, aber eben auch in der Andersartigkeit. Und das macht ihn so unglaublich entdeckungswürdig, eigenständig und sehr, sehr außergewöhnlich. Es ist ein richtiges Erlebnis. Vielen Dank dafür.
Ja, 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 it is the same, thank you very much, it is the same thought that we have. Es ist derselbe Gedanke, den wir hier haben. Ich meine, wir wollen nicht einen Wein machen wie eine andere Weinkellerei. Wir wollen wirklich einen Wein machen, der über das Terroir hier spricht, das Klima hier, den Boden hier. Und der einzige Weg ist, die Trauben für sich selbst sprechen zu lassen, die Trauben respektieren, sie im richtigen Moment ernten. Das ist so wichtig. Ich meine, wir schlafen während der Ernte wirklich nicht, weil wir wissen, dass die wichtigste Entscheidung, die wir während der Ernte treffen, der Tag ist, an dem wir jede einzelne Traubenrispe pflücken. Und wir entscheiden, indem wir nachdenken über den Ort, das Grundstück, die Ausrichtung, die Eigenschaften des Sangiovese in diesem speziellen Grundstück. Und das ist das Respektvollste, was wir für Sangiovese tun können. Und dann im Keller geht es nur darum, sich um die Trauben zu kümmern. Wir werden es nicht zu einer Winzersache machen. Ich persönlich mag nicht die Handschrift eines Winzers in einem Wein. Ich denke, dass der Wein wirklich sehr respektvoll gegenüber dem Ort sein muss, von dem die Trauben stammen. Und das wollen wir wirklich in Isola Elena. Und das ist der Stil von Isola Elena. Ich meine, es war schon immer so.
This is the style of Isola Elena. I mean, it was always like that.
Und ist es das, was Weinliebhaber und Weinprofis über dein Weingut wissen sollte? Oder was macht euch anders als eure Nachbarn? Oder lass mich anders fragen, was ist eure Superpower? Was ist die Superpower von Isole Olena?
The place
is also, was macht Isole Olena anders als andere besondere Orte? Was macht diesen Ort so der Ort? Der Ort ist unsere Superkraft. Ehrlich gesagt, das ist absolut ein magischer Ort.
Wir befinden uns auf der Westseite von Chianti Classico, in der Mitte zwischen Florenz und Siena. Aber wir haben so viele verschiedene Bedingungen, weil Isole Olena zwei Weiler sind, der Weiler Isole und der Weiler Olena.
Und rund um diese beiden Weiler haben wir unsere 56 Hektar Weinberg und dann haben wir auch 16 Hektar Olivenbäume und rundherum haben wir 250 Hektar Wald.
Und das ist wirklich wichtig, weil wir die volle Kontrolle über den Weinbau haben. Wir haben keine Interaktion mit etwas von außen. Wissen Sie, so können wir wirklich unseren Weinberg verwalten und wir können wirklich den besten Ausdruck von Sangiovese aus diesem Terroir haben. Und das ist so wichtig.
And this is so important.
Und war das Anwesen schon so, wie wir es heute wiederfinden, als der Vater von Paolo Maggi dieses Anwesen kaufte? Oder hat er alles neu gepflanzt? Oder hat er Dinge ausgetauscht? Wie war die Situation?
Honestly, no. We had am Anfang in den 50er Jahren, als der Vater von Paolo diesen Ort kaufte, gab es weniger Weinberge, mehr Olivenbäume. Aber im Laufe der Jahre, als Paolo begann, sich um Isole zu kümmern, begann er mehr Weinberge neu zu bepflanzen. Also und neue Weinberge anpflanzen anstelle von Olivenbäumen und anstelle von Landwirtschaft, allgemeiner Landwirtschaft, ich meine Getreide und so weiter.
Also, ja, im Grunde haben wir haben tatsächlich auch 60 Jahre alte Weinberge, aber ja, wir heute haben wir 56 Hektar und wir, es sind erst 10 Jahre mit dieser Menge an Weinbergen. Ich meine, wir haben die Hektar der Weinberge ständig in den letzten 50 Jahren erhöht, aber Schritt für Schritt, wissen Sie, langsam verstanden.
Past 50 years, but step by step, you know, slowly.
Wie lernt man es am besten, eure Besonderheit zu würdigen? Oder wie kann man eure Weine am allerbesten verstehen? Wie kann man die am besten kennenlernen? Wie kann man eure Philosophie am allerbesten greifen?
Der beste Weg ist,
uns zu besuchen. Absolut. Weil auf diese Weise hat man die Möglichkeit, den Ort zu fühlen, den Ort zu erleben, genau zu sehen, worüber wir sprechen. Auch um mit dem Verständnis unserer Geschichte zu beginnen. Ich meine, zu trinken, Chardonnay, Chianti Classico und den Schiaparello zu trinken, diese drei Weine trinken zu können und die Geschichte hinter diesen drei Weinen zu kennen, gibt Ihnen die Vorstellung davon, was Isole Olena tatsächlich ist und was Isole Olena auch in der Geschichte des Chianti Classico bedeutet. Denn auch wenn ein Schiaparello ein IG-Wein ist, ist Schiaparello Teil der Chianti Classico Geschichte. Also ja, es ist, ich denke, der beste Weg ist natürlich unsere Weine zu trinken und von der Geschichte von Isole Olena zu hören, zum Beispiel aus diesem Podcast. Das ist ein sehr guter Weg.
The history of Isole Olena from this podcast, for example, this is a very good way.
Was war in den vergangenen fast 70 Jahren die größte Herausforderung für Isole Olena? Was war die größte Challenge? Was waren die größten Fehler, die passiert sind? Was war das größte Learning?
Unfortunately.
Nun wissen Sie, wenn wir über Chianti Classico sprechen, ist eine der Dinge, die wir betonen, die Tatsache, dass Chianti Classico nicht nur Sangiovese ist. Sie erwarten, dass die Leute ihre Weine allein aufgrund der Tatsache kaufen, dass sie ein Chianti Classico Produzent sind. Leider, ja. Ich meine, leider. Die Chianti Classico Bezeichnung in den 80er Jahren war nicht sehr bekannt für die Qualität der Weine. Also ich denke, dass die wirkliche Herausforderung darin bestand, zu erklären, dass wir im Chianti Classico Gebiet sind. Wir machen großartige Weine und es ist möglich, großartige Weine auch aus Sangiovese zu erhalten. Das war in den 70er und 80er Jahren die Herausforderung für Isole Olena, zu erklären, dass man aus Sangiovese einen großartigen Wein erhalten kann. Weil es zu dieser Zeit verboten war, 100% Sangiovese in Chianti Classico abzufüllen. Also das ist wirklich wichtig zu erinnern und das ist wirklich wichtig allen zu erklären, weil junge Generationen das wahrscheinlich nicht wissen, dass es im Chianti Classico heute üblich ist, über 100% Sangiovese zu sprechen. Es ist wirklich normal. Aber zu dieser Zeit war es verboten, das Rezept, um Chianti Classico zu produzieren, war mindestens 50%, aber maximal 70% Sangiovese und dann mindestens 15%, aber maximal 30% Trebbiano, also weiße Trauben und im Grunde der Rest fast, was er will. Und normalerweise mischten die Weingüter zu dieser Zeit 50% Sangiovese, 30% Trebbiano und 20% Merlot oder Cabernet Sauvignon oder Syrah, um Struktur zu geben. Weißt du also, und der Chianti Classico war damals ein billiger Wein. Es war also zu dieser Zeit sehr schwierig, mit einem zu 100% Sangiovese als Tafelwein auf den Markt zu gehen und ihn fast zum doppelten Preis eines Chianti Classico zu verkaufen. Also, es war schwierig zu dieser Zeit. Ich nehme an, ja, weil ich zu dieser Zeit nicht hier war, aber das war wirklich schwer zu erklären draußen.
It was difficult at that time. I suppose because I was not here at that time, but this was really difficult to explain outside.
Bin ich komplett bei dir. Also kann ich total nachvollziehen. Sprich, es war nicht nur ein Fehler oder eine Sache, die da irgendwie schief lief, sondern in den 70er, 80er Jahren, es war die gesamte Situation, die einfach katastrophal war. Und zwar die große Herausforderung für euch, Dinge komplett neu zu definieren, anders zu machen und damit eben auch noch Erfolg zu haben.
Isole Olena ist einer der drei Musketiere des 100% Sangiovese. Eines der ersten drei Weingüter, die sich entschieden haben, einen 100% Sangiovese abzufüllen und aus der Appellation auszutreten, um dies zu tun. So, das ist also ein Teil von uns. Das ist so in unserer DNA absolut.
Ja, die DNA. Aber in deiner Meinung und vor allem mit deiner Erfahrung, was sind 5 Sachen, die einen guten Wein von einem schlechten Wein unterscheiden, beziehungsweise die einen Weltklasse-Wein auszeichnen?
First of all, Consistency.
Zuerst einmal Konsistenz. Ich meine, in der Lage zu sein, diesen Wein zu machen, jedes Jahr, mit der gleichen Qualität natürlich. Der Respekt vor dem Ort, wo die Traube herkommt. Ich meine, ich hasse wirklich einen Wein, bei dem ich nicht verstehe, wo er herkommt. Ich hasse wirklich diese Art von Wein. Den internationalen Geschmack von Wein. Die Parkerisierung des Weins, wissen Sie?
Diese Art von Sache ist meiner Meinung nach heute absolut nicht mehr akzeptabel.
Es war, natürlich war es, in den 90er Jahren brauchten wir das, aber heute brauchen wir es nicht mehr. Ich liebe einheimische Sorten. Also, ich verstehe wirklich nicht den Grund, warum wir eine französische Sorte pflanzen sollten, wenn man einheimische hat. Und das ist der Grund, warum wir uns hauptsächlich auf Sangiovese und Canaiolo konzentrieren für die rote Seite, rote Trauben natürlich.
Und also die Authentizität, die Konsistenz, der Geschmack des Ortes. Und dann... ich liebe wirklich die
richtig ihre Reifung für einen Wein. Ich meine im Keller. Ich meine wenn ein Wein Holz braucht, muss es das richtige Holz sein. Wenn ein Wein Beton braucht, muss es der richtige Beton sein, die richtige Zeit im Betontank.
Ich denke, das ist eigentlich alles im selben großen Thema des Respekts vor der Traube ist. Also, wenn ein Winzer die Traube wirklich respektiert, dann muss man die richtige Entscheidung für jedes einzelne kleine Detail während des Weinherstellungsprozesses treffen. Und auch bei der Reifung gibt es viele sehr wichtige Entscheidungen, die man treffen muss. Und ja, all das ist eigentlich Teil der Konsistenz. Also denke ich, dass nur Konsistenz eine gute Antwort ist.
Consistency is a good answer to your question.
Gibt es auf Isole Olena eine einzelne Lage oder vielleicht eine Rebsorte oder generell in deinem Leben eine Rebsorte, die dir ganz besonders viel bedeutet?
Talking about Isole Olena, I really think
wie
that,
soll ich das Chardonnay? Sagen? Es ist eine Aussage der Vision dieses Ortes, die Vision von Paolo De Marchi eigentlich, die er hatte. Denn im Jahr 1983 3 Hektar Chardonnay auf einer Nordseite zu pflanzen, das war ehrlich gesagt eine visionäre Sache. Und ich sage mir jeden Tag, dass wir wirklich Mut haben mussten, über die Grenzen hinauszugehen und auf eine andere Weise außerhalb der Grenzen zu denken und in der Lage zu sein, etwas zu versuchen, das niemand zuvor versucht hat.
It's a statement.
Es ist natürlich riskant, außerhalb der Komfortzone zu bleiben, aber es ist der einzige Weg, den wir haben, um die Regeln zu brechen und vielleicht etwas Großartiges und Neues zu finden. Und Chardonnay, dieser Weinberg mit Chardonnay, den wir haben, erinnert mich jeden Tag daran. Das ist der Ort, den ich als meinen persönlichen, nicht bevorzugten, aber den Ort betrachte, der mich jeden Tag auf ein anderes Niveau bringt.
Not preferred, but the place that takes me to another level every day.
Wow. Ich mag den Gedanken. Weil es ist auf der einen Seite natürlich nicht einfach, aber einfacher zu sagen, wir machen den interessantesten Sangiovese. Und da hat man mit der Toskana ja ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Aber auf der anderen Seite habt ihr natürlich eine Rebsorte ausgesucht, die euch auch auszeichnet, die weltweit vergleichbar ist. Der Chardonnay. Chardonnay gibt's überall auf der Welt. Und ihr schafft es, einen ganz eigenen Stil, eine eigene Interpretation dieser Rebsorte, dieser Weltrebsorte zu finden und alljährlich zu präsentieren. Und das ist großartig. Der spricht von, ja, von einer ganz eigenen Größe, von einer ganz eigenen Tiefe, von einer ganz eigenen Genialität. Darüber hinaus, gibt es eine Rebsorte oder eine Region, die dich besonders inspiriert? Gibt es einen Winzer, der dich fasziniert? Gibt es irgendjemand, der dich prägt?
Yes, a lot actually, but tatsächlich viel. Aber ich würde sagen, dass ich in Italien wirklich die Inspiration von einem Ort bekomme, wo ich Weinherstellung studiert habe. Das ist das Collio-Gebiet in Friaul, Julisch, Venetien. Aber meine Inspiration, ja, ich denke, dass Gravner ein Mentor für mich ist, weil er denselben Mut hatte wie Paolo in gewisser Weise. Nicht auf die gleiche Weise, aber auf seine eigene Art.
Er hat den Mut, in eine andere Richtung zu gehen
und die Regel zu brechen, um Amphorenweine zu machen und sich nur auf Ribolla Gialla zu konzentrieren. Er ist ein weiterer Superheld meiner Meinung nach in der italienischen Weinwelt. Und dann natürlich Bourgogne ist ein Ort, der natürlich ein Ort ist, den ich suche als Beispiel für Qualität im Weinbau in erster Linie. As an example of quality in viticulture, first of all.
Wenn du mit irgendjemand ein Glas Wein trinken könntest, egal ob er noch lebt oder nicht mehr lebt, wer wäre das? Und vor allem, welchem Wein würdest du servieren und was würdest du ihn fragen?
Honestly, I'm just reading the...
Also, mal sehen. Was ist das letzte Buch, das du gelesen hast, das wirklich interessant oder hilfreich war? Ehrlich gesagt, einfach, ja, ich lese gerade die Biografie von Einstein und das ist ein gutes Thema. Ich würde ihm ein Glas Ceperello geben. Natürlich. Und ich würde ihn fragen, wie kannst du einfach aus der Realität springen und dir Dinge vorstellen, die niemand auch nur zu träumen wagt, weil er am Ende in allem Recht hatte, ohne jeglichen Beweis dafür.
Also, er war unglaublich.
Und ja, wahrscheinlich würde ich versuchen, ihn in die Augen zu schauen und herauszufinden, ob er sich seiner Größe bewusst war.
He was aware of his greatness.
Oh ja. Aber ist es nicht dasselbe mit Isola Jolena, dass sie etwas gemacht haben, was niemand erwartet hat? Und sie haben wahnsinnig viel Erfolg damit? Und nicht einfach nur, weil sie es gemacht haben, sondern weil sie es außergewöhnlich gut und fundiert gemacht haben.
We ask every day.
Wir fragen jeden Tag, ich und das Team, wir fragen jeden Tag, ob wir das Richtige tun. Und das ist... Das ist ein fast ein Albtraum, weil man natürlich, man hat die Antwort nicht, weißt du. Wir versuchen jeden Tag unser Bestes zu geben. Aber ja, in Isola Elena ist es irgendwie dasselbe, weil wir schauen zu den Weinbergen und wir denken, wie können wir das Beste aus euch herausholen und wie können wir den besten Wein aus diesen schönen Trauben machen. Also es ist fast dasselbe. Und das ist jeden Tag so. Also jeder Tag ist neu und jeder Tag ist eine Herausforderung. Es ist in Harmonie mit der Natur zu leben, aber man bringt auch den Markt ins Gleichgewicht. Eigentlich, ehrlich gesagt, wir kämpfen nicht mit der Natur. Wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen. Ich weiß nicht, es ist unmöglich, mit der Natur zu kämpfen. Auf dem Markt, ja, da kämpfen wir jeden Tag. Aber nein, mit der Natur müssen wir einfach verstehen, dass wir handeln, reagieren müssen. Wir müssen sehr schnell sein. Und wir müssen in der Lage sein, jeden Tag auf die richtige Weise zu reagieren. Das, ja, jeden Tag.
React in the proper way, every day, this, yes, every day.
Ja, das stimmt. Nur im kompletten Einklang mit der Natur könnt ihr brillant sein. Der große Schritt zurück zur Natur ist für viele der ganz große Schritt nach vorne. Nicht gegen, sondern mit und für die Natur arbeiten. Den Gleichklang und die Harmonie zu suchen, ist wahrscheinlich für viele eine Riesenerkenntnis. Hast du sonst so abschließend gefragt, Erkenntnisse oder Lebensmotto oder etwas, was dich führt, was dich begleitet, was dich prägt?
Yes, I have several.
Wahrscheinlich der, den ich am meisten benutze und der mich besser beschreibt, ist, auf Italienisch ist es Il bene è nemico del meglio. Das wäre so etwas wie gut ist der Feind des Besseren. Ich meine, ich versuche jeden Tag einen Schritt mehr zu machen. Und wenn du denkst, dass du es nicht brauchst, weil selbst wenn ich das Gleiche mache wie gestern, es gut ist, dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und wenn du dich nicht weiterentwickeln kannst, kommst du nicht weiter. Ehrlich gesagt denke ich, dass wir jeden Tag nach dem Besseren suchen müssen, um es besser zu machen als gestern, als der Tag, der vorherige Tag. Also ja, das ist mein Motto.
Than the day, the previous day. So, yeah, this is my motto.
Wenn man Isole und Lena verlässt, bleibt das Gefühl, dass hier alles einem Rhythmus folgt, der älter ist als jeder Jahrgang. Die Reben wachsen dazwischen, Oliven und Obstbäume. Die Terrassen halten den Boden, wie Erinnerung den Menschen hält. Und die Weine sprechen eine Sprache, die niemand übersetzen muss. Emmanuel Reolan führt das Erbe von Paolo de Marchi fort. Nicht als Kopie, sondern als Fortsetzung eines einzigartigen Weges. Forschen, beobachten, vertrauen. Genetische Studien über Hefen, Restaurierung alter Lagen, jährliche Neupflanzung, nicht um mehr zu ernten, sondern um einfach besser zu werden. Und auch dieses Mal begleitet die Schlumberger Gruppe diese Episode mit einer Kampagne. Bis zum 15. Dezember 2025 gibt es für den Chardonnay 2020 und für den Ceparello 2021 15% Nachlass für unsere B2B-Kunden. Wenn du dazugehörst, sprich deine bekannten Ansprechpartner an. Wenn du neu zur Schlumberger Gruppe kommen möchtest, you're always welcome. Schick uns einfach eine E-Mail unter service@schlumberger.de mit dem Kennwort Sommelier on Tour. Und für dich als privaten Genießer gibt es das Bremer Weinkolleg. Unter www.bremer-weinkolleg.de findest du extrem spannende Pakete rund um die großartigen Weine von Isole Eolena. Nächste Woche reisen wir weiter. Dorthin, wo Geschichte in Amarone-Töne spricht und Tradition aus Steinterrassen wächst. Dann begrüße ich, sie nennen ihn alle Ricky, Riccardo Tedeschi. Ein Name, der seit Generationen für Valpolicella steht. Bis dahin, bleib neugierig, bleib durstig und wach für all das, was Wein erzählen kann. Das wohl einzigartigste Getränk der Welt. Denn Wein ist Leidenschaft, Wein ist Philosophie, Wein ist Poesie, Wein ist einfach alles. Und zusammen mit der Schlumberger Gruppe, zu denen die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger, Consiovini und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehört, freue ich mich auf dich in der kommenden Woche zusammen mit Ricky Tedeschi zu einer neuen Folge von Sommelier on Tour.